Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute am Mikro Rainer Markus Walter und mir gegenüber sitzt Ralf Grimminger, Journalist und Szenekenner aus Ulm. Unser Thema heute ist ein Nachtclub, der 3 Jahrzehnte lang zu den schillerndsten Szeneplätzen in Süddeutschland gehörte und um den sich Legenden und wahre Geschichten ranken, wie sonst nur um wenige andere Lokalitäten in Deutschland. Es war ein Treffpunkt für Paradiesvögel, Stars und Sternchen. Freddie Mercury feierte hier seinen Geburtstag, Nana Muscuri sang, als ob es keinen Morgen gibt. Michael Jackson war da oder auch nicht. Der Wiener Grandler Wolfgang Ambrus wurde sentimental. Nina Hagen freute sich, Heinti blieb unauffällig und die Hardrock-Veteranen Deep Purple waren ganz brav. Die Liste ist endlos lang und der Platz immer derselbe. Die Rede ist vom Nachtclub Aquarium, kurz A genannt, und liebevoll betrieben von Manfred Zauter und Gary Lottermoser. Letztgenannter überlebte die Schließung seines Lokals keine 4 Wochen. Er starb 55-jährig Ende Januar 99. Bis kurz vor seinem Tod verbrachte Gary einige Tage damit, Ralf Grimminger, das Fotoalbum zu öffnen und zahllose Geschichten aus 30 Jahre Aquarium zu erzählen. Daraus hat Ralf ein Buch gemacht und mit diesem Buch sitzen wir heute hier im Studio, wollen darin durchblättern und über das Aquarium sprechen. Ralf, einen wunderschönen guten Tag.
Na, hallo.
Ralf, wie kam es eigentlich mal jetzt ganz vorab vor allem an und wie kam es eigentlich auf die Idee, dieses Buch zu machen?
Na gut, das Aquarium, das ist etwas niedergegangen. Also das Lokal war irgendwann nicht mehr angesagt. Es hatte mehrere Gründe. Die AIDS-Erkrankung der beiden Betreiber, die Steuerfahndungen bei den Geschäftsleuten. Also früher haben die Geschäftsleute schön alles auf die ganze Zeche schön auf Geschäftskosten gemacht. Das ist dann irgendwann mal alles nicht mehr gegangen. Der Laden ist nicht mehr so gelaufen. Manfred Zauter ist gestorben und Gary Lottermoser betrieb das Aquarium. Das war eben nicht mehr so angesagt. Kurz vor der Schließung wollte ich einen Zeitungsbericht über ihn machen und da habe ich mich ein bisschen mit ihm zusammengesetzt, einen Abend lang, und habe das legendäre Gästebuch, ist mir da in die Finger gefallen. Das war leicht angekokelt, ein richtig schönes, großes Lederbuch. Leicht verbrannt, wie gesagt, weil irgendwann mal 1, 2 Kerzen draufgeflogen sind. Wahrscheinlich auch einige Champagnerflaschen. Hm. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, na, das wäre wirklich schade, wenn diese ganzen Geschichten verloren gingen. Allerdings ohne Hintersinn, dass vielleicht ein Buch daraus entstehen könnte, habe ich Gary also interviewt mehrere Abende oder einen ganzen Sommer lang sind wir eigentlich zusammengesessen.
Einen ganzen Sommer ging das?
Ja, das war immer so. Draußen war schön Wetter, war heiß, schöne Sommernächte, nicht wie in diesem Sommer. Und wir trafen uns dann abends um 8 Uhr in seinem leeren Lokal, hörten Frank Sinatra und er erzählte die Geschichten zu den Einträgen in seinem Gästebuch.
Wie dick war denn das Gästebuch?
Ach, das war ein richtiger Wälzer. Und überlegt, also die Hochzeit war wirklich von 75 bis 85 ungefähr und da war ist eigentlich das Who der ganzen Szene, auch der schwulen Szene, ein- und ausgegangen hier. Und die Gäste haben wirklich sehr schöne persönliche Einträge in dieses Gästebuch gemacht.
Die man ja auch in dem Buch, das du dann herausgegeben hast, nachlesen kann. Das Buch ist auch randvoll, nicht nur mit schönen Fotos und Gästebucheinträgen, sondern auch mit Geschichten. Die eine oder andere Geschichte wirst du mir heute sicher noch erzählen. Wann war das jetzt genau, 1998?
Als ich mich mit Gary zusammengesetzt habe, ja, 1998. Er wickelte praktisch sein Lokal ab. Er war schon ziemlich gezeichnet von der AIDS-Erkrankung. Damals war das noch schlimm und nicht so hinauszögerbar, die Krankheit wie heutzutage. Die AIDS-Erkrankung war natürlich in dieser ganzen AIDS-Hysterie damals in den 90er Jahren der Tod für jeden Gastronom eigentlich. Also erstmal der geschäftliche Tod. Damals wurde ja diskutiert, kann man noch zum Friseur gehen, wenn ein Friseur AIDS hat? Kann man noch zum Zahnarzt gehen, wenn ein Zahnarzt AIDS hat? Wird man angesteckt? Und bei Gastronomen war es natürlich ganz schlimm. Und das waren die zwei bekanntesten Schwulen in Ulm eigentlich. Und dann war das Lokal eigentlich tot. Und heute heulen sehr viele von den Gästen und auch von den Neuern einem Lokalen in dieser Art nach. Aber Sie haben es damals, haben Sie ihn praktisch geschnitten, weil er AIDS krank war.
Ja, das war dann das Ende des Lokals. Heute eben Geschichte, lediglich noch festgehalten in dem Buch, das da heißt A Nice Society, das du herausgegeben hast. Wann kam das eigentlich raus?
Das kam dann 1999 raus. Ich bin praktisch mit meinen Tagebucheinträgen und meinen Geschichten, die ich von Gary erfahren habe und Bilder, die ich gesammelt habe von DJs, von Stammgästen, von Gary und so weiter, bin ich dann zur Süddeutschen Verlagsgesellschaft und da war das auch wieder schön. Der Verlagschef war auch Gast im Aquarium, wie es sich gehört, und der war hellauf begeistert, dass praktisch diese Geschichten gesammelt worden sind und dass dieses ganze Thema nicht verloren geht. Er hat dann dieses Buch praktisch in seinem Verlag veröffentlicht. Ich glaube 4.000 oder 5.000 Auflage, und es ist sehr aufwendig gemacht worden, sehr schön gestaltet von Paki Garcia Fritz, heutzutage Paki Garcia Fritz. Es verkauft sich gut und eigentlich immer noch. Restposten gibt es immer noch, ich glaube bei Herwig.
Also es gibt noch ein paar, es ist noch nicht ganz die Auflage weg.
Nee.
Wir haben hier zwei solche Bücher vor uns liegen und werden nachher drin blättern, aber jetzt würde ich sagen, hören wir erstmal Musik. Und ich habe heute ganz bewusst größtenteils nicht die Gäste genommen, die dort im Aquarium aufgetreten sind, aber ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, was könnte denn eigentlich für eine Musik gelaufen sein, beziehungsweise was würde ich heute auflegen, wenn ich dort DJ wäre, und ein Track, der auf jeden Fall jeden Abend laufen würde, vielleicht als letztes oder als erstes, das wäre Diana Ross mit What a Difference a Day Make.
And the difference is you.
Miss Diana Ross, what a difference a day makes. Diana war nicht da, aber wahnsinnig viele andere haben das Aquarium in Ulm besucht, waren Teil der Nice Society. Nice Society heißt das Buch, das Ralf Krimminger über diesen legendären Laden geschrieben bzw. herausgegeben hat. Du hast da wahnsinnig viele Geschichten drin. Ich habe es jetzt hier aufgeschlagen. Es fängt an in den Jahren, also hier steht zumindest Silvester, Gala-Dinner 77, 78, aber es geht viel weiter zurück. Wann machte das Aquarium eigentlich auf? Müsste dann ja 68 gewesen sein, oder?
In den 60er Jahren war das nach, die beiden haben sich ich glaube, nach der Bundeswehr oder noch während der Bundeswehr kennengelernt, waren dann ein Paar und haben zusammen in verschiedenen Gastronomiebetrieben gearbeitet und haben irgendwann mal gesagt, wir machen was Eigenes und was ganz Besonderes. Und so entstand praktisch ein unheimlich plüschiger, halt so, wie es halt Schwule oft einrichten, ein schön aufwendig dekorierter Laden in der Kohlgasse.
Ein Gebäude, das es heute gar nicht mehr gibt in dieser Form? Ist es eigentlich ganz abgerissen worden?
Ja, das Gebäude ist abgerissen worden. Und was man in der Kohlgasse noch sieht, ist der Durchgang zum südlichen Münsterplatz. Da ist zwischendrin ein Hof. Und diesen Hof, den gab es früher auch schon. Und den haben die damals als Erweiterung von ihrem Lokal genutzt im Sommer und haben dann ein Zelt drüber gemacht und haben den aufwendig dekoriert. Und dann, wenn ein großer Event oder großes Fest angestanden ist, dann haben sie diesen Hof genutzt. Aber das Haus an sich besteht nicht mehr. Das Aquarium, muss man sich auch vorstellen, war eigentlich ein langer Schlauch mit einer Tür, mit Sichtschutz oder wo man halt von innen nach draußen gucken hat können, wer vor der Tür gestanden ist.
Also so wie im Verhör.
Ja,
Raum.
So haben sie zum Beispiel mal Harald Junke, der ziemlich betrunken dahergekommen sein muss, dann auch draußen stehen lassen.
Okay. Ja, sie hatten ja genug Stars, Sternchen und solche, die es vielleicht auch werden wollte. Wer waren sonst so? Wenn man die Bilder anguckt, man kennt diese Leute ja eigentlich auch nicht unbedingt, also mal abgesehen von den Bekannten. Was war denn das für ein Klientel, das da ging? War das schon wirklich die High Society?
Also, vor allem Manfred Zauter bewegte sich in seiner aktiven Zeit und Freizeit auch in der Münchner Szene, in der Münchner Schickimicki-Szene und in der Münchner Schwulen-Szene. Deswegen gingen viele oder kamen viele Münchner Promis nach Ulm zum Feiern ins Aquarium. Mhm. Also er lockte viele Münchner hierher und plante auch oder organisierte auch wirklich außergewöhnliche Feste. Die Leute sind gern gekommen und er musste nichts zahlen, wie man das heute machen müsste, wenn heute irgendwie eine Jana Beller oder eine Verena Poth zu einer Party kommen würde, müsste man wahrscheinlich einige tausend Euro hinlegen. Die sind damals alle freiwillig gekommen, er hat die Übernachtung bezahlt, aber gefeiert wurde gemeinsam hier.
So kamen sie dann Stück für Stück zusammen. Ich habe es jetzt übrigens gefunden, ich habe jetzt so nebenher ein bisschen gesucht. Du schreibst hier, sie pachtete im Jahr 66 das Aquarium, also so. Da wahrscheinlich haben sie nicht sofort losgelegt, sondern das Ganze noch hübsch hergerichtet und 67 oder so fing das Ganze dann an. Mhm. Eigentlich eine interessante Zeit, wenn man sich das so vorstellt. Allerdings auch eine schwere Zeit, wenn man überlegt, dass die beiden ein bekennendes schwules Paar waren.
Ja, also sie haben immer Probleme gehabt am Anfang, wenn sie zum Beispiel auf dem Wochenmarkt waren, einkaufen waren, sind immer als die Schwulen oder die Homosexuellen, damals war das ja noch unter Strafe gestanden, Homosexualität, also sie hatten große Probleme anerkannt zu werden, aber sie haben sich durchgesetzt, die Küche war nicht schlecht und oder schon etwas Besonderes und vor allem ihre Gastfreundschaft war eigentlich legendär und sie haben die Gäste sehr umsorgt und umkost wahrscheinlich und so wurde das ein sehr angesagtes Lokal, wie gesagt auch für Geschäftsleute, die hier ihre auf Geschäftskosten gut abgefeiert haben oder manche Gastronomen, die ein bisschen Schwarzgeld springen lassen haben, da ging einiges in dieser Zeit.
Ja, da kommt dann wahrscheinlich auch dazu, dass in dieser Zeit es wohl eher ja fast schon ein Stigma war, wenn man dort ins Aquarium gegangen ist oder gegenüber des normalen Spießbürgertums, sage ich mal. Ne?
Ja, das setzt sich natürlich, es war natürlich auch so, dass man nicht offen zugab, dass man Gast im Aquarium ist, also als Ulmer. Das hat man auch nicht so öffentlich sagen können, weil man dann gleich in diesem schwulen Kreis war und die Gerüchte dann hier durch Ulm jagten. Also man ging eher heimlich ins Aquarium und genoss einen schönen Abend, der oft in einem rauschenden Fest endete. Also da gab es knackige Partys dann.
Warst du selber eigentlich auch mal im Aquarium als Gast oder ist das schon von der Zeit her dann nicht mehr so ganz?
So von der Zeit, also in der Hochzeit habe ich das nicht mehr erlebt. Also da war ich noch zu jung. Ich bin nämlich noch sehr jung.
Ja. nannte man es. Taucht immer wieder in einem Buch auf. Das große A, das war der Spitznamen. Weißt du, wo der herkam? Wer den dem Aquarium verpasst hat?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ich meine, das war halt die Abkürzung für Aquarium.
Ja, klar, natürlich. Ja,
genau, aber und Aquarium war die Idee, dass sich, haben sich den Namen gegeben, sie wollten wie bunte Fische, dass sich viele verschiedene Arten in ihrem Lokal tummeln praktisch, Arten von Leuten natürlich.
Ja, wir reden über das Aquarium, den legendären Club in Ulm, den Nachtclub muss man eigentlich sagen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiterreden, wie es denn eigentlich so mit dem Aquarium richtig in die Gänge kam, hören wir jetzt hier Tom Jones mit It's Not Unusual.
It's not unusual to find out.
Die Plattform auf Radio Free FM heute mit dem Thema Nachtclub Aquarium und wir reden mit Ralf Grimminger, der mit seiner Nice Society dem Aquarium ein Denkmal gesetzt hat. Ralf, du hattest viele Abende mit dem Gary, ne? Mit dem Gary verbracht und hast dir die Geschichten erzählen lassen daraus. Die kann man in dem Buch nachlesen. Man kann aber auch wahnsinnig viele hübsche Bilder sehen. Und es ist echt interessant, wenn man so durchguckt, wie unterschiedlich die Leute, die Stars waren, die dort verkehrt haben. Da sind einerseits Leute wie Nana Mouskouri dabei, aber andererseits, wenn ich hier reinblicke, auch die Spider-Murphy-Gang, die ja damals gerade in diesem neuen deutsche Welle-Hype auch ziemlich mit dabei waren. Dann aber auch Leute wie Wolfgang Ambros, der österreichische Grantler, das waren teilweise auch Leute, die damals in Ulm aufgetreten sind und sich dann ins Aquarium verlaufen haben. Es gibt ja so die Geschichte, die beiden hätten sich immer darum bemüht, die Leute quasi vorm Auftritt ins Aquarium einzuladen.
Ja, die haben den, damals gab es die, den Herrn Ruß, Konzertdirektion Ruß in Stuttgart. Und über den sind sie eigentlich immer ganz gut an die Garderoben in der Donauhalle hingekommen. Und Manfred Sauter, das war so ein Tick oder auch ein sein Markenzeichen, er ist immer mit einem großen Strauß Rosen immer zu den Konzerten gegangen, hat sich manchmal in die erste Reihe gesetzt, wenn er nicht gleich Backstage gekommen ist. Und hat nach dem Konzert oder manchmal auch vor dem Konzert die Stars eingeladen, danach weiter zu feiern oder im Aquarium. Und hat ihnen die Blumen übergeben und das hat er offensichtlich immer so gut gemacht, dass die Stars sehr gerne danach gekommen sind.
Das heißt aber eigentlich auch in der Umkehr, wenn ich das jetzt so nach der Lektüre des Buches, damals doch noch relativ viel Prominenz in Edwin Scharfhaus und Donauhalle gekommen sind. Maritim gab es ja noch nicht, das CCU, wohl eigentlich mehr als heute.
Ja, die Donauhalle war schon damals offensichtlich eine sehr angesagte, wahrscheinlich auch die größte Halle hier in der Umgebung. Und die Ulm lag immer voll in den Tourneeplänen. Also Udo Jürgens ist jedes Jahr oder bei jeder Tournee hier vorbeigekommen. Wolfgang Ambros, Falco, Nana Moscuri, Nina Hagen. Also es war, Ulm war schon angesagt, lange Zeit halt. Aber jetzt ist die Donauhalle natürlich...
Jetzt haben wir ja eine neue Halle.
Jetzt haben wir eine schöne neue Halle.
Das neue Halle haben wir, aber keinen Club, der das Aquarium ersetzen kann. Und heute wären wahrscheinlich alle froh, wenn wir wieder so einen hätten. Hat in dem Gespräch, das du mit Gary geführt hast, kam dir das da so vor? Haben die beiden das ganz, ganz bewusst getan, dass sie sich Prominenz, also Stars und Sternchen reingeholt haben, um den Laden ins Laufen zu bringen? Oder war das eher so eine Art Lebensphilosophie von den beiden?
Das war schon Lebensphilosophie. Also sie haben das schon gelebt. Also sie haben ihr Lokal gelebt, haben den Umgang mit den wichtigen Leuten. Es war ja auch so, dass nicht nur Stars hier verkehrt sind im Aquarium, sondern auch heimlich die ganzen Geschäftsleute oder Stadträte aus Ulm. Also sie haben, wer etwas Besonderes wollte in Ulm oder was Besonderes erleben wollte, der ging ins Aquarium. Und das lebten die beiden also sehr. Es war immer etwas Besonderes. Die Toiletten waren zum Beispiel immer schon damals mit extra Handtüchern und mit Parfüms ausgestattet. Also man konnte sich mal schnell frisch machen. Das gab's alles in anderen Lokalen damals noch nicht. Also es war wirklich was Besonderes. Und die beiden haben es gelebt. Wobei Manfred Sauter eben der Charming Boy vorn war und Gary Lottermoser war eher in der Küche und der Techniker. Aber Manfred Sauter mit seiner blonden Mähne hat die Gäste also richtig umgarnt.
Ja, das Thema Küche, wenn du das gerade angesprochen hast, also zumindest steht so im Buch geschrieben, die muss ja wohl total winzig gewesen sein. Aber er hat irgendwie, was ging da rein, 100 Leute, 140 Leute, wenn man es als bestuhlt ausgeschrieben hat, zum Essen trotzdem bekocht. Das muss ja eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Das war eine logistische Meisterleistung. Es war wirklich eine winzige Küche. Heute wahrscheinlich würde das der WKD sowas gar nicht mehr erlauben, weil alles fehlt. Aber sie haben es immer geschafft, auch besondere Sachen zu kochen. Und was halt auch sehr geschätzt worden ist, man bekam dort nachts um 12 auch noch sein Steak oder wenn man Hunger hatte, bekam man nicht was Schnelles, sondern was Gutes.
Also da dann nochmal einfach die Pfanne angeworfen, hat das mal eben gemacht.
Genau. Ne?
Ein Ding, was die beiden irgendwie eigentlich auch an den Start gebracht haben, das habe ich relativ am Anfang vom Buch entdeckt, ist im Prinzip das, was wir heute eigentlich Themenpartys nennen. Da haben die nämlich relativ früh quasi eine Hochzeit inszeniert, eine bulgarische Hochzeit oder irgendwie sowas, und haben daraus quasi ein Rundum-Event gemacht. Das muss damals ja was völlig Neues gewesen sein, ne?
Ja, also das war schon besonders. Also damals gab es das Wort Event, das Inflation. Stationäre Wort Event heutzutage, das gab es noch gar nicht. Sie machten Themenpartys, irgendwelche Mittelalter-Hochzeit oder Hochzeit im Jahr 1800, ließen ihre Gäste im Mövenpick absteigen oder und dann aber mit Kutschen abholen und hier in die ganz große hier durch die Stadt fahren. Also die Gäste mussten aber natürlich auch verkleidet gewesen sein, also mit Perücken. Schminken und schönen Kleidern. Dann wurden sie abgeholt und in Pferdekutschen durch die Stadt kutschiert und hier in der Kohlgasse praktisch von einem Diener in Livree empfangen und dann in die winzige Kneipe, also in das winzige Lokal geführt. Und das war schon was Besonderes. Und das haben sie, und zwar zu jedem Anlass, eben sie haben irgendwelche ältere mit Kostümfestivals gemacht, haben aber auch eben das zum Beispiel mit Michael Jackson.
Erzählen wir nachher noch. Genau. Ich habe es jetzt gerade gefunden, die Vorstadthochzeit war das erste große Kostümfest, das im kleinen Aquarium stattfand. Und das fand am 4. Juli 1981 statt.
Ja, und da war zum Beispiel die Speisekarte auch auf den Event abgestimmt. Also es hat alles gestimmt, die Innendeko, die Gäste, die Anreise praktisch und das Essen dazu. Also und das war eigentlich für damals schon sehr innovativ.
Ich muss jetzt gerade ganz kurz, ich möchte hier die Einladung zitieren. Hier ist nämlich die Einladungssätze zitieren. Euer Hochwohlgeboren werden ergebenst gebeten, an der Feierlichkeit zur Verehelichung der tugendsamen Jungfrau Philomenia Wurmholzer und dem ehrengeachteten Jüngling Ambrosius Hupfauer teilzunehmen.
Ja.
Klasse. Das war die Vorstadthochzeit anno 1905.
Die Einladungskarten haben sie dann nur handgeschrieben und haben ewig lang immer rumgetüftelt, bis die richtige Schrift und bis alles gepasst hat. Und also da wurde nichts kopiert oder so, sondern da wurden dann eben 100 oder 150 Einladungen handgeschrieben.
Handgeschrieben, wow. Hast du solche Einladungen auch noch in die Finger gekriegt oder sind die natürlich irgendwie alle draußen, ne?
Die sind alle draußen. Es waren noch ein paar in das Buch geklebt oder also er hat noch ein paar gehabt, aber da ist alles verschwunden.
Ja. Einer, den ich auch im Gästebuch gefunden habe, das ist Wolfgang Ambros und genau den hören wir jetzt mit Es lebe der Zentralfriedhof. Happy Birthday mit am Schluss gesungen. Das war Wolfgang Ambros. Es lebe der Zentralfriedhof. Auch er einer der Gäste, die immer wieder gern ins Aquarium gekommen sind. Du hast vorher gesagt, da gab es immer wieder diese Leute, die dann wie jetzt zum Beispiel auch Udo Jürgens selbst heute oder selbst später noch gefragt haben, ah Mensch, gibt's eigentlich das Aquarium noch? Wolfgang Ambros war wohl auch mit seiner ganzen Mannschaft da.
Ja, Wolfgang Ambros war mehrmals im Aquarium und hat sich offensichtlich auch sehr gut an lange Nächte erinnert. Ich traf ihn vor ein paar Jahren beim Konzert im Weile-Club. Da habe ich ihm das Buch übergeben und habe gesagt, na, vielleicht interessiert es dich. Und da war er so begeistert, dass er eigentlich gleich für seine ganze Band Bücher bestellt hat, weil sie sich alle gut daran erinnert haben. Und Udo Jürgens habe ich auch eine lustige Geschichte eigentlich. Beim Konzert vor ein paar Jahren in der Donauhalle habe ich ihm auch das Buch übergeben. Und da sagt er, Mensch, er hat sich gerade beim Herfahren nach Ulm mit seinem Manager unterhalten, ob es das Aquarium noch gibt. Gab es natürlich nicht, aber er hat das Buch gern genommen und ich habe mir auch eins signieren lassen von ihm. Also das habe ich dann auch nett gefunden. Bei Udo Jürgens hat in dem Buch zum Beispiel nur irgendwelche, also im Gästebuch nicht nur irgendwelche Unterschriften eingetragen, sondern er hat einen sehr persönlichen Eintrag im Aquarium-Gästebuch. Er hat zum Beispiel also die Noten von, das ist hier ein ehrenwertes Haus, aufgezeichnet und Aquarium und vielen Dank, Gary und Manfred darunter geschrieben. Also wie überhaupt diese ganzen Einträge in diesem Gästebuch nicht irgendwelche Unterschriften sind, sondern in der Regel sehr, sehr persönliche Einträge sind.
Widmungen, kann man sagen.
Ja,
ne?
Sind Widmungen.
Ja,
genau.
Auf jeden Fall. Schön, ja. Ja, wir hatten ja vorher schon davon gesprochen, dass die beiden mit ihrem Aquarium auch diese Event diesen Event-Charakter eigentlich mitentwickelt haben, weil sie waren also wirklich hier, denke ich, in Ulm wahrscheinlich sogar die Ersten, die es gemacht haben. Ich glaube, dass kaum jemand davor so diese Themenparty-Geschichte gemacht. Und sie haben dann auch mal hin und wieder so richtig auf die Kacke gehauen. Und ich glaube, das die legendärste Geschichte ist wohl die um den vermeintlichen Michael Jackson, der dann kam oder nicht kam oder doch nicht kam. Und mit dieser Geschichte hängt ziemlich viel zusammen, Ralf, ne?
Ja, also diese Michael Jackson Geschichte, die war natürlich super gut aufgezogen. Das war zwischen den Konzerten in München im Olympiastadion und am Hockenheimring. Und da wurde hier praktisch im Aquarium ein Nachtgig angesetzt und beworben, und eigentlich ganz Ulm und auch die Umgebung sagte, wenn es einer schafft, Michael Jackson nach Ulm zu holen, dann ist es Manfred Sauter und dann ist es Gary Lottermoser. So, man war also sehr gespannt drauf, und beiden, die zogen das dann richtig gut auf. Sie sperrten nämlich die Kohlgasse schon 3 Tage vorher. Sie legten in der Kohlgasse einen riesen roten Teppich aus und sperrten die gesamte Kohlgasse ab mit Gitter. Und das ist auch noch so eine nette Nebengeschichte. Die Sicherheit praktisch, oder die Absperrung, nahmen damals Barney und Bello Sanciacli vor. Also das war einer ihrer ersten großen Aufträge. Heute sind die beiden die Firma SHS in Ulm, die eigentlich sämtliche großen Festivals in Deutschland und Schweiz und Österreich betreuen. Und jetzt übrigens im September auch die Logistik beim Papstbesuch in Freiburg zuständig sind. Das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Und auf jeden Fall, die beiden, das war ihr erster großer Auftrag als Sicherheitsfirma, die Absperrung für einen Michael Jackson-Auftritt im Aquarium zu machen.
Ja, kam er dann wirklich?
Ja, das war dann auch das Spannende. Am Veranstaltungstag, wo dann warteten die Leute drin sehr lange. Sie schön konsumieren, essen, trinken, was natürlich auch im Sinne des Wirtes war. Und dann nachts um 2 fuhr plötzlich eine Limousine in die Kohlgasse vor. Eine Gestalt sprang aus dem Auto raus, die aussah wie Michael Jackson, sprang auf die Bühne, sang eine halbe Stunde Playback und verschwand dann wieder auf dem gleichen Weg. Und die Gäste im Aquarium wussten nicht, war er es jetzt oder war er es nicht. Wir waren aber begeistert und haben ihn gefeiert. Und die beiden und Manfred haben dicht gehalten, haben auch nie gesagt, dass jetzt der echte Michael Jackson war oder nicht.
Hast du denn irgendwann erfahren?
Also Gary Lottermoser hat es mir dann später gesagt, also wo wir das Buch ein bisschen recherchiert haben, dass es natürlich ein holländischer Double war, der das ganz gut gemacht hat. Wenn man jetzt heute die Bilder anschaut, dann sieht man eigentlich aber klar, dass es ein Double war. Aber na gut, man ist heutzutage Internet und Facebook und sowas, ist man visuell viel besser, man besser vergleichen und alles Mögliche.
Mussten erst noch die Bilder entwickelt werden, Fotoabzüge gemacht, dann können wir gucken, und dann waren die womöglich noch unscharf, und jeder wollte eigentlich wahrscheinlich, dass es Michael Jackson war.
Ja, sie wollten sich auch die Illusion behalten. Es war ein guter Event, war ein Mordspaß. Sehr gut aufgezogen. Die Spannung war praktisch schon richtig schön hochgezogen worden, und dann ist es gut gelaufen.
Plattform auf Radio Free FM heute mit Ralf Grimminger, und wir beschäftigen uns schon eine Dreiviertelstunde mit dem Nachtclub Aquarium, den Ralf Grimminger in seinem Buch Nice Society ein Denkmal gesetzt hat. Wir beschäftigen uns auch mit all den Stars und Sternchen, die dort waren, und einer der wirklichen Stars, der dort auch mal Geburtstag gefeiert hat, das ist Freddie Mercury. Man kennt ihn als Sänger und Frontmann der Band Queen. Wie zum Henker kriegt man Freddie Mercury nach Ulm?
Manfred Sauter bewegte sich sehr in der Münchner Szene und war dann ziemlich schnell mit Elisabeth Volkmann, also man kennt die vielleicht noch aus die Älteren wie du, als Klimbim-Schauspielerin bekannt. So, war mit Elisabeth Volkmann und auch mit Barbara Valentin. Und Barbara Valentin, das war diese vollbusige Münchner Dame. Das war eine Gespielin von Freddie Mercury. Die zogen schwer durch München. feierten viel im P1 ab und Mercury wollte seinen Geburtstag eigentlich im P1 feiern. Aber irgendwie schaffte es Gary und Manfred Sauter, ihn zu überreden, dass er doch seinen Geburtstag bitte in Ulm feiert. Und das machte dann Freddie Mercury. Da gibt es auch eine nette Geschichte. Also so wurde es mir erzählt. Der fuhr mit dem Zug nach Ulm, stieg hier aus dem Bahnhof, aus dem Zug aus, lief durch die Hirschstraße. Dann war für den Abend Anzug oder Jackettzwang. Dann kaufte sich Freddie Mercury noch hier in irgendeinem Laden ein Jackett und ging dann zum Feiern ins Aquarium. Dort schmiss aber allerdings das Jackett ziemlich schnell wieder in die Ecke und feierte in der Kneipe, so wie man ihn kennt, mit behaarter Brust und freiem Oberkörper.
Was er damals einfach auf der Bühne auch so zelebriert hat. Ne? So, tatsächlich, so kennt man ihn auch auf den Covern des Live-Albums Queen Killers damals. Ne?
Ja, und Manfred Sauter ließ sich das auch wieder was kosten oder was eine besondere Aktion heraus aus der ganzen Geschichte. Er ließ Freddie Mercury zum Geburtstag eine Riesentorte backen, und zwar in Form einer großen Gitarre, wurde ihm dann überreicht. Ja. Und da gibt es auch noch eine nette Geschichte. Also im Aquarium gab es eine langjährige Dienung, Rosi, auch sehr legendär. Und dieser Rosi langte Freddie Mercury an den Hintern. Und das fand die gar nicht so toll. Und die wusste nicht, wer es war. Drehte sich einfach um und holte aus und ihm eine Watschen. In dem Moment, wo sie ihn traf, sagte sie, ach, ich habe gerade Freddie Mercury geohrfeigt. Also das können viele von sich sagen.
Watschen. Richtige Watschen. Ja, wenn der auch da so blödes Zeug macht, ne?
Naja, gut.
Es kursiert ein Gerücht, ein Queen, die Tantiemen eines Queen-Songs Zeit nach wandert. Weißt du da irgendwas drüber? Ist da irgendwas zur Sprache gekommen?
Ja, nee, das ist auch ein Gerücht und das wurde aber auch nie, dem wurde nie widersprochen. Es ist anzunehmen, dass die beiden auch intim miteinander waren, oder also zumindest Manfred und Freddie Mercury. Und Manfred Sauter wurde infiziert. Freddie Mercury war oder wurde auch infiziert. Wer hier wen angesteckt hat oder also Freddie Mercury muss in München ziemlich wild gelebt haben und auch in anderen Städten, sodass es also möglich ist, dass er Manfred angesteckt hat und aus Respekt oder aus Entschuldigung oder als weiter unterstützen wollte, indem eben praktisch auch ein bisschen Geld floss für Behandlungen und fürs Leben. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte.
Gerüchte, und, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir haben heute Gerüchte und Geschichten.
Genau.
Die sich um das Aquarium ranken. Eine Geschichte, die habe ich jetzt ganz bewusst so ziemlich an den Schluss genommen. Die ereignete sich 1990 und die ist eigentlich sehr konträr zu dem lebenslustigen, fröhlichen Partyabfeiern im Aquarium. Die rankt sich um einen Abend, an dem Percy Sledge im Aquarium aufgetreten ist, der großartige Soulsänger.
Ja, und dieser Abend endete mit dem grässlichsten Mord eigentlich, den es die letzten 20, 30 Jahre in Ulm gegeben hat, und zwar an Raphael Blumenstock. Also es ist mir echt ein Anliegen, dass das nie in Vergessenheit gerät, weil Mörder auch noch nie, bis jetzt immer noch nicht gefunden worden sind. Also es war so, Raphael Blumenstock hat zu dieser Gesellschaft im Aquarium gepasst. Er war ein junger Typ, bisschen ausgefallen, lief ab und zu in Frauenklamotten rum. Also ein bisschen Paradiesvogel, bisschen crazy und ja, aber ein netter Kerl und vor allem einer, der nie einer etwas zu Leide tun hätte können oder auch nie. Er war wirklich ein netter, friedlicher Mensch. Er war nachweislich im Konzert und er ging dann über den Münsterplatz. Da wurde er dann in den Morgenstunden totgetreten praktisch und auch noch misshandelt. Und es ist eine furchtbare Geschichte. Es gibt anscheinend Abdrücke von Springerstiefeln bei ihm im Gesicht und auch an den Genitalien. Es ist eine sehr, sehr üble Geschichte. Und wenn man überlegt, dass was mitten in Ulm passierte, was heute vor dem Geschäft der Firma Abt, steht auch noch ein kleines Denkmal an Raphael. Und das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Täter immer noch nicht gefunden sind. Also es ist eigentlich heutzutage unglaublich, bei allen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, so ein Verbrechen, so ein brutales Verbrechen mitten in der Stadt nicht aufgedeckt wird.
Ja, das war jetzt eigentlich im Prinzip schon noch die bittere Pille zum Schluss sozusagen, aber passt dann doch irgendwie zu diesen 30 Jahren Aquarium denn auch düstere Frage, dürfen natürlich nicht fehlen, denn wenn man eine so lange Geschichte erzählt, düster war dann letztendlich natürlich auch die Tatsache, dass kurz nach der Schließung dann letztendlich auch der zweite Mann, Gary, gestorben ist an seiner Krankheit. Und dann endet dann jetzt letztendlich auch dein Buch Die Nice Society, lässt aber trotzdem auf der letzten Seite nochmal den Eingang sehen mit kitschigen Tannenbäumen obendrauf in rosa. Somit ist das dann doch ein versöhnlicher Schluss. Es war wirklich eine hervorragende Zeit mit Höhen und Tiefen, die du da erfasst hast. Und es war jetzt auch eine wunderschöne Sendung und wir sind tatsächlich schon am Ende. Ralf Grimminger, Autor des Buchs Nice Society, das die Geschichte des Nachtclub-Aquarium in Bucheinträgen zeigt. Ralf, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War sehr schön, mit dir zu plaudern, hochinteressant.
Vielen Dank. Falls noch jemand auf den Geschmack gekommen ist, wie gesagt, es gibt noch Restposten bei Herwig für wenig Geld und wer es bei mir bestellen will, kann das auch tun. Sich bei mir unter kontakt@ulmer-pressedienst mir eine Mail schicken, schickt dann das Buch zurück, ja?
Okay. Ralf, danke. Das war die Plattform heute rund um das Aquarium. Heute am Mikro auf der anderen Seite. Rainer Markus Walter, das bin ich. Musik habe ich auch heute zusammengestellt. Und zuletzt, bevor wir den letzten Song von Falco hören, möchte ich noch den letzten prominenten Eintrag im Gästebuch vorlesen. Der stammt von der vollbusigen Schauspielerin Cleo Maria Kretschmer aus München. Sie schreibt, hier hat es mir echt gefallen.